wünsche euch auch einen guten Morgen, einen gesegneten Sabbat und bedanke mich, dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt. Ganz kurz Wort zu mir, weil so oft bin ich nicht da gewesen. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist Erik Hensel, wohne in Nürnberg und bin noch Jugendreferent. Ja. Und ich lebe auch noch in Nürnberg mit meiner Frau. Denn wir werden umziehen am Montag und wir leben gerade mitten in gepackten Kartons und einem unwohnlichen Heim. Ja. Am Montag ziehen wir dann um nach Augsburg. Dort werde ich dann Bezirksprediger sein. Ja. Und für den Jugendreferenten gibt es auch schon einen Nachfolger. Aber die werden sich dann später selber nochmal vorstellen. Aber ich freue mich, dass ich eben noch einmal bei euch sein darf. Aber bevor ich eben die Predigt euch gebe, möchte ich die Kinder einladen nach vorne, denn ich habe auch eine Geschichte für euch dabei. Eine wahre Geschichte. Dürft ihr nach vorne kommen? Ihr könnt euch hier vorne versammeln. Ihr seid alle Kinder, die gerade hier in der Gemeinde sind, ja? Oder gibt es sonst noch viel mehr? Aber die sind jetzt im Urlaub, oder? Wisst ihr gar nicht, ne? Macht nichts, aber ich freue mich, dass ihr da seid. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ein Mensch euch was ganz Gutes getan hat und ihr habt den Eindruck gehabt, Mensch, Gott hat mir durch diesen Mensch was Gutes getan? Vielleicht ein bisschen schwer die Frage, aber ich kann euch diese Frage erklären anhand einer Geschichte, die meine Frau Nathalie und ich erlebt haben. Das ist schon viele Jahre her. Da war ich an einer Hochschule und habe studiert. Ich habe Theologie studiert, um mich für den Pastorenberuf vorzubereiten. Und das war eine Zeit, in der wir recht arm waren. Ja, ich habe studiert, ich konnte nicht arbeiten und meine Frau hat zu der Zeit auch nicht gearbeitet. Also mussten wir Hilfe vom Staat, also die Regierung hat uns unterstützt, wie auch immer, mit ein bisschen Geld und so. Aber es war sehr wenig vorhanden. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich kam an einem Mittag von der Schule nach Hause, vom Unterricht. Und dann hatten wir das Mittagessen vorbereitet. Und zum Mittagessen, so kurz davor, vor dem Gebet noch, sage ich zu Nathalie, wir haben jetzt nur noch 50 Euro auf unserem Konto. Das ist für euch recht viel, für uns war das sehr wenig damals, vor allem wenn noch sehr viel Monat übrig ist. Ich glaube, wir brauchen irgendwie Geld. Und mein Bruder war zu der Zeit auch an der gleichen Schule. Ich habe gesagt, ich werde morgen mal meinen Bruder um 100 Euro bitten. Dann können wir die auch ihm zurückzahlen. Und dann haben wir für das Mittagessen gebetet und haben dann auch noch, dann habe ich direkt zu Gott gesprochen, lieber Vater, du weißt, wir brauchen Geld und ich würde dich um 100 Euro bitten, nur 100 Euro. Das würden wir sowieso auch irgendwie versuchen, wieder durch was Gutes zurückzuzahlen. Ja. An dem Tag kam ich nicht dazu, meinen Bruder zu fragen. Und selbst wenn ich meinen Bruder gefragt hätte und er hätte mir 100 Euro geliehen, wäre das für mich eine Gebetserhörung gewesen. Aber ich kam gar nicht dazu, ihn zu fragen. Und dann war die Nacht, ja, und dann der nächste Morgen und ich bin wieder in den Unterricht gegangen und ich kam wieder mittags nach Hause, zum Mittagessen. Habe den Briefkasten aufgemacht, waren ein paar Briefe drin, habe ich geöffnet, da war was von, keine Ahnung, irgendwelchen Ämtern, aber auch ein persönlicher Umschlag. Der war nicht irgendwie durch die Post gegangen, da war keine Briefmarke drauf, den hat jemand so reingeschmissen. An Nathalie und Erik stand drauf. Und dann haben wir den aufgemacht und da war eine Karte drin, eine rote Karte und ein Engel war so drauf. Es war kurz vor Weihnachten und ich mache die Karte auf, da fliegt ein 100-Euro-Schein raus. Und ich staune nicht schlecht. Und dann steht auf der Karte, liebe Nathalie, lieber Erik, diese Zeit soll auch für euch eine Zeit des besonderen Segens sein. Ein Freund. Wir wissen bis heute nicht, wer das war. Innerhalb von 24 Stunden, kein Tag war vorbei, ist das, worum ich gebeten, oder wo wir beide drum gebeten haben, eingetroffen. Es war mir aber klar, es muss ein Mensch gewesen sein, der das letztendlich dort reingelegt hat. Aber Gott hat diesen Menschen benutzt. Und das fand ich total spannend. Das werde ich nie vergessen, in meinem ganzen Leben werde ich das nicht vergessen. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich ein Mensch sein möchte, durch den Gott anderen Menschen was Gutes tut. Ja? So wie die Tante Ingrid Glanz gerade gesagt hat, ein Kanal sein, durch den Gott was Gutes tut. So ein Mensch möchte ich sein. Möchtet ihr auch solche Menschen sein? Das könnt ihr in euren jungen Jahren schon sein, aber auch auf jeden Fall, wenn ihr mal größer seid. Das war die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe. Und jetzt dürft ihr euch zurück auf euren Platz setzen und ich erzähle die Geschichte für die Großen. Es gibt Geschichten, da wo man nicht weiß, ob ich das verständlich rübergebracht habe oder nicht. Ja, aber ich hoffe, dass die Kinder trotzdem was verstanden haben. Ich möchte meine Geschichte für euch mit einer Anekdote einleiten. Zwei Pfarrer begegnen sich. Der eine Pfarrer klagt dem anderen sein Leid, denn in dem Dachstuhl seiner Kirche herrscht eine Fledermauspest. Ja, tausende von Fledermausen. Und das ist ein Lärm und ein Dreck vor allem und ein Gestank und der Kot, der greift das Holz des Dachstuhls an. Seine Pest, er weiß nicht, was er machen soll. Er flippt aus. Ja. Der andere Pfarrer sagt, oh, ich hatte auch ganz viele Mäuse in meinem Dachstuhl, aber die sind weg. Die habe ich weggekriegt. Sagt er, ja, wie hast du das gemacht? Ja, ich bin hochgegangen, habe ihnen Bibelstunden gegeben, habe sie getauft. 2 Monate später waren die weg. Auf den ersten Blick ist es lustig, ja. Auf den zweiten Blick ist es traurig. Wir wissen es ist eine Anekdote, ist ja nicht wirklich passiert. Und es ist so eine, also mich fasziniert diese Anekdote von daher immer wieder, weil einerseits spricht sie eine traurige Realität in unserer Gemeinde an, dass Leute, die frisch Bibelstunden bekommen und dann getauft werden, nach nicht allzu langer Zeit die Gemeinde verlassen, weil sie irgendwie denken, jetzt muss was anders sein. Auf jeden Fall, sie haben ihre Gründe. Es ist eben nicht so, wie erhofft. Ja. Es ist so ganz anders geworden. Und sie gehen. Und das ist traurig. Die andere Seite ist, dass man eben denkt oder meint, etwas zu erwarten. Und je länger man die Pointe auf sich wirken lässt, desto stärker merkt man, es ist eigentlich ganz anders. Es ist kein Witz gewesen. Es ist ein Nicht-Witz, möchte man sagen. Ja. Ich möchte mit euch heute ein Thema teilen, das mich seit längerem bewegt. Ich bin in meiner jetzigen Situation auch in der glücklichen Lage, eine Predigt sehr oft zu teilen in verschiedenen Gemeinden. Und ich möchte wagen, vielleicht sogar mal ein Tabu anzutasten. Ein Tabu des christlichen Glaubens. Was denkt ihr, und das ist jetzt eine echte Frage, was ist so die Frage, die wir am meisten in unserem Innersten bewegen? Was ist das, was uns letzten Endes, wenn wir mal alles runterbrechen, und zwar in Sachen des Glaubens, ja, womit wir uns am meisten beschäftigen, wie würde diese Frage lauten? Was denkt ihr? Welche Frage beschäftigt uns am meisten? Das ewige Leben.
Was soll ich tun, um das zu erreichen?
Was soll ich tun, um das zu erreichen?
Warum geht es den anderen so gut?
Warum geht es den anderen so gut? Wie gesagt, wenn ich die Predigt in den Gemeinden halte, kommt tatsächlich zu über 90% diese Frage auf. Ja, es kommen auch andere Fragen auf. Aber es ist hauptsächlich die Frage, so, und die wird in unterschiedlichen Formen gestellt. Werde ich mal dabei sein? Bin ich im Himmel? Und so weiter. Ja. Ich möchte mit euch heute einen jungen Mann kennenlernen, den ihr eigentlich alle schon kennt, dem diese Frage auch sehr wichtig war. Und deswegen lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen, das Markus-Evangelium und dort das Kapitel 10. Markus, Kapitel 10. Markus Kapitel 10 und dort ab Vers 17. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Markus 10, Vers 17. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber staunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Der reiche Jüngling. Wir haben es unschwer erkannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr die Bibel lest, die Geschichten des Alten, des Neuen Testamentes, begegnen uns ja eine ganze Menge Personen. Und ich habe schon, seitdem ich Kind war, seitdem ich Religionsunterricht bekommen habe, bei Joachim Glanz übrigens, oder in Kindersabbatschule, wie auch immer, in den Predigten, hat man ja so ein gewisses Bild von den einzelnen Figuren in der Bibel. Ja? Und man schreibt ihnen so einen Charakter zu. Ja, da ist zum Beispiel der Saul, der erste König von Israel. Man stellt sich ihn vor, wie er beschrieben wird: groß, schön, mächtig, hat eine Menge Talente, aber er hat es verbockt. Ja? Und letzten Endes lügt er, stellt sich gegen Gott, ist nicht ehrlich, verfolgt dann sogar den nächsten König, den Gott selber erwählt hat, der böse. Man hat dieses Bild von ihm, von so einem Zwielichtigen. Ja? David, ja? Auch ein Schlitzohr, ein Schlingel, hat mächtig auf dem Kerbholz, aber gut. Ne? So, wir kategorieren die Leute so ein. Ja? Genau das Gleiche hier auch mit dem sogenannten reichen Jüngling. Wenn ich von dem reichen Jüngling gehört habe, habe ich sofort eine Assoziation gehabt. Und die war so: Ist so ein kleiner, junger Spund, so ein religiöser Angeber. Ne? Der kommt, weiß schon alles, hat alles richtig gemacht, kommt zu Jesus, stellt eine Frage, um sich so selbst bestätigen zu lassen. Aber, und das ist ja die Pointe der Geschichte, so haben wir es immer ausgelegt, Jesus erteilt ihm eine Lektion. Im Sinne: Mit Reichtum kannst du dir gar nichts kaufen. Du hast deine Prioritäten falsch gesetzt. Und darauf trollt er sich. Ich habe versucht, mal nochmal auf die Geschichte zu gucken. Grundsätzlich einen zweiten Blick zu wagen. Denn mir persönlich ging das so, dass, wenn ich die Bibel gelesen habe, und das macht man als Prediger berufstechnisch schon sehr oft, ging mir das so, dass ich den Eindruck hatte, ich kenne schon immer alles. Ja? Ich hatte eine Bibel zur Taufe geschenkt bekommen, die war mit der Zeit ganz bunt. Und wenn ich sie aufgeschlagen habe, ich wollte was lesen, sage ich: Ah, kenne ich. Und es wurde langweilig. Ich habe mir jetzt eine Bibel gekauft, die ich nicht mehr anstreichen werde. Ja, die ist ganz weiß und die bleibt weiß. Sie soll ein bisschen unbekannt für mich bleiben, so ein bisschen. Ja. Ich sage nicht, dass es richtig, falsch ist, Bibel anzustreichen. Macht es. Das ist meine Geschichte gewesen. Ja. Also wenn ich eine Geschichte lese, will ich nochmal so lesen, als wenn ich sie das erste Mal lesen würde. Gelingt auch so ein bisschen. Also jetzt auch mal zu diesem reichen Jüngling. Ja. Wer ist das denn eigentlich? Was weiß ich eigentlich von dem? Und das ist das Erste, was uns ja begegnet, wenn wir die Geschichte lesen, dass er reich ist. Der reiche Jüngling, er hat Reich. Diese Begegnung zwischen diesem jungen Mann und Jesus kommt dreimal in Evangelien vor. Matthäus, Markus und Lukas. Wir haben jetzt Markus gelesen. Und in allen drei Begegnungen steht drin, also in den drei Niederschriften dieser einen Begegnung, steht drin, dass er reich ist. Dass er jung ist, haben wir gerade gar nicht gelesen. Steht in Markus gar nicht drin. Das findet sich nur in Matthäus. Und in Lukas kommt ein drittes Faktum hinzu, was wir ganz oft weglassen, weil das übersehen wir eigentlich oder überhören wir auch oft. Er ist ein Oberster. Wir haben ja im Deutschen auch diese Bezeichnung, der reiche Jüngling, und das war's. Ja. Im Englischen sagt man the rich young ruler. Da ist der Oberste mit drin. Das Wort, was da im Griechischen benutzt wird, heißt so viel wie Gemeindeleiter, wenn es für religiöse Sachen benutzt wird. Wenn er im Militär wäre, wäre er so ein Militäroberster. Aber es ist gut möglich, dass er ein Gemeindeleiter war. Wahrscheinlich, dass er ein Pharisäer war, ein junger Pharisäer, der Gemeindeleiter war in seiner örtlichen Synagoge und ganz fest mit dem örtlichen Rabbiner zusammengearbeitet hat. Jetzt wissen wir schon diese drei. Er war jung, reich und ein Oberster, ein Gemeindeleiter. Wenn wir diese drei Fakten haben, entsteht ja ein gewisses Bild. Da können mehrere Bilder entstehen, aber ich entscheide mich für ein Bild und ich begründe das auch. Wenn jemand in jungen Jahren reich ist, dann kann das neben dem Fakt, dass er meinetwegen geerbt hat und deswegen reich geworden ist, auch bedeuten, dass es ein tugendhafter, disziplinierter, fleißiger junger Mann ist, der in seiner Arbeit erfolgreich auch ist, deswegen, und dieser Erfolg auch mit Reichtum quittiert worden ist. Ich verfolge dieses Bild deswegen, weil er eben auch ein Oberster ist. Wäre so ein junger Erbe, der nichts vom Leben weiß, wäre nicht die Synagoge zu ihm hingegangen und hat gesagt, Mensch, du weißt nichts vom Leben, sei unser Gemeindeleiter. Ja? Sondern du bist fleißig, du bist tugendhaft, du bist diszipliniert, du bist erfolgreich, du liebst Gott. Du bist ein Vorbild. Ja? Wir würden gerne, dass du unsere Gemeinde leitest. Dieses Bild entsteht doch. Also die Jünger bestätigen dieses Bild übrigens. In den Augen der Jünger ist das ein Gerechter, ein Guter, kein Schleimer, sondern ein Gerechter. Denn wir wissen ja in der Reflexion über das Gespräch, also als der junge Mann tatsächlich von dem Gespräch weggegangen ist, sagt ja Jesus, wie schwer es die Reichen haben werden, ins Reich Gottes einzugehen. Und wir denken dann immer, Jesus macht hier eine Aussage über Arm und Reich und Reiche werden schwer ins Himmelreich kommen. Das bestätigt quasi dann immer unser Bild von dem Schnösel, ja, der seine Prioritäten nicht richtig gesetzt hat. Wäre das der Fall, hätten die Jünger, nachdem der junge Mann weggegangen ist, ja, zu Jesus gesagt, dem hast du es aber gezeigt. Der musste das endlich mal lernen, die Lektion. Er ist so ein, keine Ahnung, also gut gemacht, Jesus, ja, dem hast du es gezeigt. Ja. So reagieren die Jünger ja gar nicht. Wie reagieren die Jünger, als der junge Mann weggeht? Und vor allem, als Jesus dann sagt, wie schwer werden die Reichen ins Himmelreich kommen? Die Jünger sind erstaunt. Und das müsste uns ja auch erstaunen, weil das nicht ins Bild von dem jungen Mann passt. Ja. Und als Jesus diese Übertreibung bringt, ja, dieses Kamel durchs Nadelöhr, was auch immer das heißen mag, ja, gibt es tausend Auslegungen für, von der Stadtmauer angefangen bis was auch immer. Letztendlich ist klar, es ist eine Übertreibung. Ja, es ist eine literarische Übertreibung, etwas, was nicht geht. Ja. Da sind die Jünger sogar entsetzt. Und fragen Jesus, wenn der nicht ins Himmelreich kommt, wer denn bitte sonst? Warum ist das so? Diese Frage muss einen ja bewegen. Warum ist die Reaktion der Jünger derart? Und da ist wichtig zu wissen, dass es vom Alten Testament angefangen bis ins Neue Testament eine Denkweise gab, dass Reichtum als über den normalen Besitz hinausgehender Besitz, Geld, Güter, Material, Ländereien, Vieh, Reichtum einfach, ja, als ein Segen von Gott angesehen worden ist. Und das ist ja ganz klar. Wenn wir die Patriarchen anschauen, Abraham, Isaak, Jakob, dann wurde in der Segensverheißung auch immer Reichtum erwähnt. Und die waren alle stinkreich. Ja? Also Reichtum war ein externes Zeichen von Gott, du bist auf dem richtigen Wege. Ich belohne dich hier quasi schon für deine richtige Frömmigkeit. Das heißt, jemand, der reich war, das hat sich dann so eingebürgert, dem konnte man im jetzigen Leben quasi schon ansehen, der wird mein Himmel sein. Und diese Denkweise, die nimmt ja Jesus auf, als er dieses Gleichnis macht von dem armen Lazarus und dem Reichen. Ja, der arme Lazarus vor der Tür und der Reiche. Ja. Und als beide sterben, ist nicht der arme Lazarus in der Hölle und der Reiche im Himmel, sondern andersrum. Der arme Lazarus hockt in Abrahams Schoß und der Reiche ist in der Hölle. Ja, Jesus dreht das um. Hiob, aus der Perspektive, ist ja nicht einfach nur eine Person, die Pech gehabt hat. Ja, war reich, jetzt ist er arm. Sondern eine Person, der Gott quasi durch die Wegnahme des Reichtums sagt, ich habe dich verflucht und verdammt für alle Ewigkeit. Und diese Aussage der Frau macht jetzt erst Sinn, die ja gesagt hat, Mann, Gott hat dich verflucht, fluche zurück und stirb. Ja? Habe ich nie verstanden, warum die Frau so gemein sein kann. Aus dieser Sichtweise versteht man es wiederum. Ja? Und dass dann Hiob sagt, hallo, Gott ist jemand, der gibt und er nimmt auch wieder und ich lobe ihn trotzdem. Ja? Ist ja ein Wahnsinnsglaube. Also Gänsehaut. Ja? Also das ist das Denkmuster. Und das hat bis in die neutestamentliche Zeit reingereicht. Ja? In den Augen der Jünger ist dieser junge Mann, den wir den reichen Jüngling nennen, ein Gerechter. Also kein geistlicher Hochstapler, kein Schleimer, keiner, der nichts weiß vom Leben. Wenn wir das mal zusammenzählen, dann ist es eben ein guter, ehrlicher, junger Mensch, intelligent, tugendhaft, erfolgreich, wohlhabend, mit Autorität ausgestattet. Er liebt Gott und Gott liebt ihn zurück. Das ist das Bild, was man von ihm hatte. Jede Frau oder jede Mutter wollte ihn als Schwiegersohn. Nee, wirklich. Warum ich deswegen weiterhin ein positives Bild von diesem jungen Mann habe, ist, dass dieses Problem, das er mit sich rumträgt, dieses Loch in seiner Seele, diese Frage, die in seinem Glauben brennt, die unterdrückte er nicht. Er wäre dieser oberflächliche, keine Ahnung, Schnüssel, dann hätte er die Frage unterdrückt. Er hat gesagt, passt doch alles, ich bin reich und passt doch alles, ich bin Gemeindeleiter und toll und so. Macht er nicht. Er lässt die Frage zu. Es bewegt ihn so sehr, dass er tatsächlich eines Tages in aller Öffentlichkeit zu Jesus geht, vor ihm auf die Knie geht und die Frage stellt, die, glaube ich, viele von uns auch bewegt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wir Adventisten stellen diese Frage natürlich nicht jüdisch, weil wir tun ja nichts für das Reich Gottes. Seit Luther fragen wir, wie kann ich mir sicher sein, im Himmel zu sein? Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele von uns bewegt. Eigentlich stellt dieser junge Mann nichts anderes als die Frage nach Heilsgewissheit. Wie kann ich mir sicher sein, dabei zu sein? Und da merken wir, dass es keine Geschichte ist, die weit weg von uns ist, kein kleiner, junger Jude vor 2000 Jahren, sondern plötzlich stehen wir hier und stellen Jesus diese Frage. Und Jesus reagiert ja auf die Frage. Jesus gibt ja eine Antwort. Ja. Jesus sagt erst diesen Satz, den ich nicht verstehe, dieses nur einer ist gut, Gott allein. Ich verstehe die Frage nicht. Also die Antwort Jesu verstehe ich erstmal nicht. Mal gucken. Also die überlasse ich euch. Weiß nicht, was ihr für eine Lösung für diese Antwort habt. Aber dann sagt Jesus ja ganz klar, so sinngemäß, Erlösung hat durchaus etwas mit dem Gehorsam, dem Willen Gottes gegenüber zu tun. Halte die Gebote. In dem Bericht von Matthäus stellt der junge Mann Jesus jetzt eine ganz interessante Frage zurück. Es fragt nämlich, welche? Und das ist für uns Christen eine komische Frage, ne? Welche? Also die Gebote, welche? Es gibt nur 10. Nein, nicht für den Juden damals. Für den Juden damals gab es um die 10 Gebote des Dekalogs noch 613 Gebote drumherum. ja, von dem damaligen Klerus gemachte Gebote, um die wirklichen heiligen 10 Gebote auch nicht zu übertreten. Und das kennt ihr, einige kennt ihr wahrscheinlich, hat man in einigen Predigten bestimmt schon gehört. Ja? Zum Beispiel, dass man am Sabbat nicht mehr als 1000 Schritte gehen soll. Alles darüber artet in Arbeit aus und würde das Sabbatgebot brechen. Ja? Aber dann gab es auch Gebote, die diese Gebote wieder umgehen. Ja? Und dann lächeln wir immer so schön, weil es so herrlich pharisäisch ist. Zum Beispiel, nach den 1000 Schritten sollte man hier wieder daheim angekommen sein, ja? Weil sonst hättest du Pech gehabt. Muss bis Sonntag warten. Aber überall da, wo dir zu essen gegeben wird, ist dein Heim. Also hat man in 1000 Schritten Abständen Essen deponiert. Und dann konnte man nochmal 1000 Schritte gehen. Oder auf dem Wasser hat das auch nicht funktioniert, auf dem Boot. Ja, geh mal auf dem Boot 1000 Schritte, bist du im Wasser. Also hat man einen Wassersack auf den Esel gesetzt und sich auf den Wassersack auf den Esel gesetzt. Und dann konnte man, also, und wir lächeln ja über diese pharisäische Geschichte. Also der junge Mann, der war es ehrlich, ja? Als Jesus sagt, halte die Gebote, wollte der sicher gehen, dass er Jesus versteht und fragt, welche? Und dann zählt Jesus ein paar Gebote auf. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und damit war klar, schon mal nicht die 613, die 10. Und dann muss einem ja auch unbedingt auffallen, dass Jesus ihm hier nur ganz bestimmte Gebote aufzählt. Also das wissen wir auch, die 10 Gebote sind in 2 Tafeln gegeben worden. Auf der ersten Tafel sind 4 Gebote gestanden. Und das sind die Gebote, ja, hier haben wir ein Bild. Ja. Auf der ersten Tafel standen 4 Gebote. Das sind die Gebote, die die Beziehung von Mensch zu Gott geregelt haben. Ja. Du sollst Gott lieben. Und auf der zweiten Tafel waren die restlichen 6 gestanden. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Ja, du sollst den Menschen lieben. Die standen da drauf. Und Jesus zählt dem jungen Mann lediglich die Gebote der zweiten Tafel auf. Da kann man jetzt durch jeden Bericht durchgehen, von Matthäus bis Lukas. In jedem Bericht zählt Jesus die Gebote der zweiten Tafel auf. In Matthäus sagt Jesus sogar noch das höchste Gebot. Ja? Du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst. Warum macht Jesus das? Die Frage muss einem doch auch erstmal kommen. Warum macht Jesus das? Warum erwähnt Jesus nicht Götzendienstverbot, das Sabbatgebot, Gotteslästerungsverbot, so dieses Liebe Gott? Ja, weil man wahrscheinlich gesehen hat, dass die Beziehung, die dieser junge Mann zu Gott haben wollte, und das hat wahrscheinlich jeder gesehen, dass das gut war, nahezu perfekt. Also das war sein Bestreben, sein ganzes Leben war danach ausgelegt. Ja. Dadurch, dass Jesus nur Gebote der zweiten Tafel vorliest, wird man ja schon in gewisse Richtung gedrückt, quasi, wo man nachdenken könnte, hast du über deine Frömmigkeit, deine Beziehung zu Gott den Nächsten vielleicht vergessen? Der junge Mann versteht diesen Wink, den Jesus ihm da gibt quasi, ja, indirekt, ja, versteht er erstmal sehr schwer. Denn Gebote und Nächste oder Mitmenschen hatten für ihn wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun. Ja. Und es scheint so, als wenn er Jesus in dieser Aufzählung unterbricht, ja, und sagt, Meister, das habe ich gehalten seit meiner Jugend an, ja, seit meiner Bar Mitzwa, seitdem ich 12 Jahre alt bin, ja. Und das ist der Punkt, wo er bei mir unten drunter ist, ja. Da habe ich dann hat er diesen Schnöselstempel gekriegt von mir. So, ja, klar, du hast alle Gebote gehalten. Mhm. Und ich erwarte irgendwie von Jesus jetzt auch so eine Reaktion, so ein Prusten, ja. Aber kommt ja gar nicht. Von Jesus kommt im Markus-Evangelium eine total schöne Reaktion auf diese Aussage des jungen Mannes. Und er schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Etwas, was ich nicht getan hätte. Ja. Aber diese Reaktion Jesu fordert mich quasi heraus, das zu glauben, was der junge Mann sagt. Es macht den Eindruck, als wenn Jesus ihm glaubt. Zumindest ohrfeigt er ihn nicht dafür. Ja. Und es ist ja spannend, wie oft dezidiert in der Bibel vorkommt, dass Jesus jemanden liebt. Wir wissen ja, Jesus liebt alle, aber es gibt ein paar Personen, über die ganz dezidiert ausgesagt ist, dass Jesus sie liebte. Das sind 5 Personen. Das ist einmal Johannes, der Jünger, Lazarus und die Schwestern, Martha und Maria und eben dieser junge Mann hier. Und wenn man die ersten 4 anschaut, das sind ja wirklich Menschen aus einem engsten Kreise, ja, wo tiefe freundschaftliche Bande herrschten. Und dann dieser junge Mann. Also das ist eine Aussage, oder? Ich fand das schön. Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Aber wieder so ein Punkt, wo ich sage, das ist ein ehrlicher Haut gewesen. Weil wenn Jesus was nicht abhaben konnte, waren es Heuchler. Das war kein Heuchler. Und jetzt wird spannend. In dem einen Bericht fragt dieser junge Mann, was fehlt mir noch? Und das ist ja spannend, ja. Was fehlt mir noch? Die bisher gelebte Frömmigkeit und alles, was ja zu der Beantwortung der Frage, wie komme ich in den Himmel, diente, ja, hinterließ ein Loch. Da war etwas, was noch nicht beantwortet war. Ja. Was fehlt mir noch? Beziehungsweise Jesus sagt dann, eines fehlt dir noch. Und Jesus, gerade in Matthäus Evangelium, leitet diese Antwort mit einem total spannenden Satz ein, nicht mit einem Konditionalsatz. Da sagt er, wenn du vollkommen sein willst. Erstmal, dass Jesus mit einem Konditionalsatz anfängt, ja, dieses wenn du, ist ja schon mal spannend. Weil das hört sich so an, so wenn du vollkommen sein willst, dann lassen wir über was ganz anderes reden. Und das ist ja dann im Folge auch der Fall, ja. Dann reden wir mal nicht mehr über Gebote. Und dann benutzt Jesus dieses Wort vollkommen. Vollkommen, das griechische Wort von diesem Adjektiv vollkommen heißt teleios, sagt jetzt nicht viel. Das Wort für Ende, telos, steckt da drin. Man sagt ja im Deutschen auch manchmal vollendet, ja, als Synonym für vollkommen. Im Englischen heißt es so viel wie perfect. Jesus, redest du über Perfektionismus? Also über Vollkommenheit, ja, das vollkommene Halten der Gebote, über Perfektionismus. Oh, da gibt es in der Adventgemeinde Streitereien drüber, ja. Ja, ich taste hier ein Reizthema an, ja. Perfektionismus, Vollkommenheit. Meinst du das, Jesus? Ja, also der junge Mann muss allein bei dem ersten Halbsatz schon alle Lichter angegangen sein, so. Wenn du vollkommen sein willst. Und dann sagt er ihm die Antwort, die er ihm geben wollte. Dann verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach. Und das ist der Moment, wo der junge Mann nicht mehr mitgehen kann. Eigentlich ist das für mich noch keine sehr große Geschichte, ja, weil wenn ich dadurch den Himmel verdienen kann, alles zu verkaufen, das kriegt man hin. Ja. Aber das konnte dieser junge Mann nicht. Warum nicht? Wir erinnern uns an diese Denkweise, dass Reichtum ein externes Zeichen von Gott war, dass du auf dem richtigen Wege bist. Reichtum galt in seinen Augen als eine Art Heilsgewissheitsbestätiger. Und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Auch das Geld gib dann noch weg. Und dann folge mir nach. Er hat eigentlich nichts anderes gesagt als das, woran du deine persönliche Heilsgewissheit festgemacht hast. So ein externes Zeichen, was du dir selbst konstruiert hast. Das gib mal auf. Und dann folge mir nach. Und das konnte er nicht mehr. Ich meine, vielleicht hat Jesus in diesem Augenblick dieses Verlöschen der Leuchten in seinen Augen gesehen, ja. Das war so der Moment, den wir ganz am Anfang der Predigt erlebt haben, ja. Wir haben erwartet einen Witz und dann war es gar kein Witz, ja. Also das war so der Moment, den dieser junge Mann, glaube ich, gerade erlebt hat. So dieses, er wollte die Antwort wissen, aber dann war sie so ganz anders als das, was er erwartet hatte. Rechtgläubig und fromm. Ja, das ist keine Diskussion, das wollte dieser junge Mann. Aber Jesu Beschreibung über Rechtgläubigkeit, über Frömmigkeit, über den Weg der Gerechten, über christ-jüdischen damaligen Lebensstil, das passte so gar nicht zu dem, was er bis jetzt gelernt hatte von seiner Kindheit an. Und seine Heilsgewissheit bröckelte eigentlich. Jesus hat ihm eigentlich Heilsgewissheit genommen. Und er geht betrübt weg. Betrübt. Das Wort kommt auch vor, als Jesus Jesu Zeit im Garten Gethsemane beschrieben wird. Jesus war betrübt. Da wird was mit Todesangst beschrieben. Der junge Mann hatte Todesangst. Er hatte Angst, dass er nicht dabei sein wird. Wie gesagt, bevor ich mir von irgendeinem Rabbi das erzähle, gehe ich weg. Und die Jünger sind entsetzt. Weil das passte nicht in das Bild, das man hatte von Leuten, die fromm sind. Oder über die Umstände, die Kategorie des Frommseins. Passte nicht rein. Warum ist mir diese Begegnung Jesu mit diesem jungen Bruder so wichtig geworden? Bis jetzt habe ich nichts anderes gemacht als Exegese. Wir haben uns einfach nur den Text mal angeguckt und haben mal reingeschaut, was passiert. Ich wage jetzt einfach mal, das auf uns anzuwenden. Und das ist der Moment, wo es heikel werden könnte. Denn auch wir wollen Heilsgewissheit. Die Frage ist, ob wir auch uns persönlich irgendwie Heilsgewissheit konstruieren, extern. Und ist es vielleicht gar nicht so. Ich werde im Verlauf der Predigt jetzt mal ein bisschen pauschal werden. Pauschal reden ist ein bisschen schlecht eigentlich immer. Aber ich mache das jetzt mal, um eine Beobachtung zu beschreiben, wie ich sie in vielen Gemeinden mache. Das kann den einen treffen, der eine wird sich vielleicht in der Beschreibung wiederfinden oder findet die Situation seiner Gemeinde in dieser Beschreibung wieder, vielleicht aber der andere auch nicht. Ja? Ich werde einfach mal pauschal, ich nehme das nur vorweg, damit ihr euch nicht verletzt fühlt. Ich möchte aber vorweg die Frage oder den Sachverhalt hinterfragen, dass die wichtigste Frage, mit der wir uns beschäftigen, das, was ich eingangs gestellt habe, die Frage, ob das wirklich sein muss, wie kann ich mir sicher sein, dass ich im Himmel bin? Die Frage nach der eigenen Heilsgewissheit. Ist das tatsächlich die wichtigste Frage? Also ja, am Anfang habe ich den Status quo abgefragt. Ja, das ist einfach ein Fakt, dass das bei uns oft die wichtigste Frage ist. Ich stelle mir aber die Frage, ist das denn richtig? Wo liegt das Gewicht auf der Frage, wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich im Himmel bin? Wo liegt das Gewicht auf der Frage? Auf dem Ich. Und es scheint es nicht so zu sein, dass wir gerade in unserer adventistischen Welt, ja, wir wollen wirklich in den Himmel kommen, oder? Unsere ganze Identität ist auf den Himmel ausgelegt. Ja? Adventisten nennen wir uns. Ja. Das ist das Ereignis, das die Himmelsphase einleitet. Ja? Die Wiederkunft Jesu. Und auch wir wollen in den Himmel kommen und deswegen leben wir gesund. Und deswegen rauchen wir nicht und wir essen kein Schweinefleisch und wir trinken kein Alkohol und wir halten den Sabbat, damit ich mich und meinen Charakter auf den Himmel vorbereite. Ich und Jesus und ich und wir zwei beide. Aber da kommen andere nicht so oft vor. Manchmal sind die Sicht der anderen, vor allem andere Christen oder auch innerhalb der Gemeinde andere Ansichten, eher eine Bedrohung. Weil wenn die ja anders denken, dann kann das ja meine Heilsgewissheit gefährden. Und ich will ja in den Himmel. Ja, das wird dann ganz spannend, wenn wir Lieder singen. An dem Thema der Musik macht sich das am schönsten deutlich. Ich pauschalisiere natürlich. Ja. Ich frage mich halt ganz oft, sind wir nicht auch so reiche Jünglinge? Wie alt ist die Adventgemeinde jetzt? 160 Jahre, sehr jung, in Kirchengeschichtsjahren. Ne? Und wir sind reich. Wir sind jetzt nicht so reich an Geld oder so. Aber wir sind reich an der Erkenntnis der Wahrheit. Das ist doch unser Reichtum von heute, oder? Unser Reichtum ist doch quasi die von der Prophetie gegebene Bestätigung, dass wir die Gemeinde der Übrigen sind. Also wenn die nicht in den Himmel kommen, wer bitte dann? Wir haben uns doch ein System, wir sind damit aufgewachsen, mit einer so festen Heilsgewissheit, die mit unserer Lehre verbunden ist, das gibt uns Heilsgewissheit. Das gibt uns wirklich Heilsgewissheit. Ja, wir regen uns über Zeugen Jehovas auf. Ja. Mit denen zu sprechen ist so hoffnungslos, weil lassen sich ja nicht sagen. Warum? Weil sie so sind wie wir. Zeugen Jehovas verknüpfen ihre Heilsgewissheit ganz eng mit ihrem Glaubensgebäude. Würdest du ihnen etwas anderes beibringen, würden sie von ihrer Gemeinde ausgestoßen werden, weil dann sind sie nicht mehr dabei. Wir haben die gleiche Angst. Das ist sehr latent bei uns. Das würden wir nicht predigen, gar nicht. Aber sobald einer austritt, ja, in eine andere Gemeinde geht und den Sonntag hält, ist er ja nicht mehr dabei, kommt er nicht mehr in den Himmel, weil er sich ja gegen ein Gebot versetzt. Ich will hier nicht die Gebote an sich relativieren. Ich möchte nur mal zum Nachdenken anregen, was verbinden wir damit, wenn wir die Gebote halten? Aus welcher Motivation halten wir die Gebote? Versteht ihr, was ich meine? Wahrheit ist unser Reichtum geworden, der uns lieb geworden ist. Und ich frage mich, ob Jesus nicht manchmal auch, also wie er damals zu den Jüngern gesagt hat, wie schwer werden die Reichen ins Himmelreich kommen? Oder er hat ja dann gesagt, wie schwer werden die ins Himmelreich kommen, die auf Reichtum vertrauen? Also die in Erlösungsfragen auf Reichtum vertrauen. Könnte es nicht sein, dass Jesus uns die Frage stellt, wie schwer werden die ins Himmelreich kommen, die auf ihr Verständnis der Wahrheit oder auf ihre Erkenntnis der Wahrheit vertrauen in Erlösungsfragen? In der Bibel sagen wir so oft und in den Lektionen und sowas, die Wahrheit in der Person Jesus und die Wahrheit macht er frei, weil das ist ja Jesus und so weiter. Aber wenn es an unseren Glauben geht, dann sind wir ganz oft an der wahrheitsgemäßen Erkenntnisgeschichte, Kognitiverkennung, Wahrheitspunkte. Dann geht es nicht mehr über Jesus, dann geht es um Wahrheitsfakten. Ihr könnt mir vorstellen, dass einige denken, was predigt Herr Erik da heute? Der sägt aber wirklich am Fundament. Deswegen habe ich so einen kleinen Disclaimer hier eingebaut, wie so einen kleinen Beipackzettel. Den lese ich kurz vor, damit ihr mich wirklich versteht. Es ist nicht meine Absicht, unsere Identität oder sowas, oder euren Glauben zu untergraben. Mein Wunsch ist, dass wir die Freiheit und den Mut haben, mal unseren Glauben und was unsere Motivation für unseren Glauben ist, zu hinterfragen. Denn ich glaube an die Bibel, hundertprozentig. Ich halte alle Gebote, also ich möchte sie zumindest halten. Man kann mit mir über adventistischen Lebensstil sprechen. Ich selbst bin Vegetarier, trinke keinen Alkohol und so weiter und so fort, rauche nicht. Also das ist nicht die Geschichte. Ich kann mich mit unserer Adventgeschichte identifizieren. Das ist nicht das Problem. Sondern, was verbinde ich mit den Punkten in unserem Lebensstil, in unserem Glaubenslebensstil, der eigentlich innerhalb der Gemeinde dann oft auch zu Streitereien führt. Warum? Weil wir unsere Heilsgewissheit genau daran festmachen. Wir können uns ja die Frage stellen, wozu ist das Gesetz denn eigentlich dann da? Wir würden alle sagen, das Halten des Gesetzes bringt uns nicht in den Himmel. Könnte ein anderer sagen, ja, das Nicht-Halten, aber auch nicht. Und dann kommt noch Luther mit der Gnade. Ja, Gnade und Gesetz, das muss ja eine Spannung mit sich bringen. Wie sollen wir das jetzt halten? Ich habe versucht, mal so eine kleine Systematik des Gesetzes zu entwerfen und habe 8 Texte gesucht, die ich mit euch kurz durchgehen möchte, die für mich eigentlich so eine Klarheit reinbringen in das, was Jesus möchte. Und ich möchte, dass ihr die Texte euch auch aufschreibt. Denn ich ratter da kurz mal mit euch durch, aber mir ist bewusst, dass ihr das jetzt in einer halben Stunde oder einer Stunde, keine Ahnung, die ich mit euch rede, verstehen wollt. Aber ich habe mich schon Monate damit beschäftigt. Also von daher, schreibt euch die Texte auf und studiert daheim einfach mal selber nach. Dass wenn ihr sagen könnt, ja, aus eigenem Studium habe ich das erlebt und ich habe es nicht nur dem Erik nachgesagt. Der erste Text findet sich in Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12, Abvers 28. Ich lese das jetzt nicht vor, ich erzähle es nach. Das ist eine Begebenheit, wo Jesus, also ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus und stellt ihm die Frage, was ist das höchste Gebot unter allen? Und darauf antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, also ident. Es ist das Gleiche, ja? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und darauf sagt der Schriftgelehrte dann so, recht so, Meister, und wiederholt das Ganze und sagt, das ist tatsächlich mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Und dass das ein Schriftgelehrter sagt zur damaligen Zeit, ist ja schon, wow, hat er sich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja? Weil Brandopfer, Schlachtopfer ist das Mittel der Sündenvergebung gewesen. Und jetzt sagt er tatsächlich, er bestätigt, Gott zu lieben und den Nächsten lieben ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Und Jesus guckt ihn an und sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wenn wir dieses Gespräch zusammenfassen, kommt doch raus, wozu sind die Gebote da? Was sagt Jesus hier? Er fasst sie ja quasi zusammen, um Gott zu lieben und um den Nächsten zu lieben. Die Gebote sind dazu da, um zu lieben. Die Gebote sind nicht dazu da, um seiner selbst gehalten zu werden. Die Gebote sind da, um zu lieben, ein Mittel zum Zweck. Sie sind da, um zu lieben. Zweiter Text, Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Liebe und Gesetz in einem Satz, so zusammenhängt. Da wird jetzt nicht der Inhalt des Gesetzes aufgelöst. Und manche Adventisten haben da schon wieder Angst, dann ist ja wurscht, welcher Sabbat oder Sonntag. Nein, das wird hier nicht angesprochen. Wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Man kann nämlich auch lieblos das Gesetz halten, dann hat man das Gesetz gar nicht gehalten. Darauf kommen wir nämlich in 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Das ist das sogenannte Hohelied der Liebe. Das sind die drei Verse mit der größten Sprengkraft in der ganzen Bibel. Denn sie haben die Kraft, unseren ganzen Glauben, alles, was wir so, unseren Lebensstil, unsere Gemeindestruktur, unsere Liturgie, alles, was wir haben, zu zerstören. Weil nichts anderes macht Paulus. Er sagt die ganze Zeit, wenn du Glauben hättest wie sonst was, ja, wenn du in allen Sprachen reden könntest, wenn du Gottes Erkenntnis hättest, wenn du Berge versetzen könntest, wenn du das alles könntest, ja, wenn dein Glaube wahnsinnig massiv wäre, aber du hättest keine Liebe, kannst du jetzt dein Köfferchen packen und nach Hause gehen. Dann sind 160 Jahre Adventgeschichte für nichts, dann sind 2000 Jahre Christentum für nichts, dann kannst du einpacken. Er demontiert alles hier, wenn die Liebe nicht da ist. Und das ist, wow, das ist sehr krass. Und der letzte Text in 1. Korinther 13, also der Vers 13 heißt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Spannenderweise kommt die Wahrheit in dieser Aufzählung noch gar nicht drin vor. Ja? Also wir als Adventisten hätten ja mindestens die Wahrheit noch vermutet in dieser Aufzählung. Ja? Also keine Ahnung, Glaube, Wahrheit und Liebe. Kommt da ja gar nicht drin vor. Dann haben wir Matthäus 25. Ab Vers 34. Das ist eines der Gleichnisse, der Endzeitgleichnisse, das Gericht über die Völker. Und dieses bekannte Gleichnis, wo Jesus so erzählt, dass er zu den Gerechten sagt: Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Und die Leute fragen dann so: Wann haben wir das gemacht? Und dann sagt Jesus ja, jedem das, also das, was ihr irgendeinem getan habt, sogar den geringsten, das habt ihr mir getan. Und dann in Reverse, also das, alles, was ihr nicht dem Nächsten getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Was kommt daraus? Was ist Gottesdienst im eigentlichen Sinne? Weil ich ja Gott nicht direkt dienen kann. Ich kann ihm ja nichts geben oder was von ihm nehmen. Direkt, es geht ja immer über Menschen. Ja, die Geschichte, das Wunder von dem Geld. Da hat Gott einen Menschen genommen und hat uns 100 Euro geschenkt. Ja? Und wenn wir Gott dienen, geht das auch über den Menschen. Das ist nichts anderes, was wir in dieser Geschichte lesen. Gottesdienst ist Liebesdienst am Nächsten. Es geht immer über den Menschen. Weil es das Gleiche ist. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist identisch. Dann haben wir hier der vorletzte Text. Ein Zeichen der wahren Gemeinde. Das ist uns auch mal sehr wichtig. Wir nehmen unsere Zeichen der wahren Endzeitgemeinde immer aus Offenbarung. Weil da kommen die Gebote, Aufzählungen vor und alles und so fort. Ja. Es gibt von dem gleichen Autor noch ein Zeichen der letzten Gemeinde. Oder überhaupt der wahren Gemeinde. Steht in Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir müssen dieses Kennzeichen auch auf uns anwenden, wenn wir das Selbstverständnis der letzten Gemeinde haben. Und dann der letzte Text, Kolosser 3, 12 bis 15. Hier beschreibt Paulus Tugenden und er beschreibt sie in der Form von Kleidern, die man sich so anzieht. Und schreibt also, wenn ihr dann wirklich Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte seid, dann zieht an folgende Sachen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Aber über dies alles, wie quasi der Mantel oder die letzte Jacke, zieht das Band der Vollkommenheit an. Zieht die Liebe an, so rum. Die das Band der Vollkommenheit ist, so rum. Also damals hatten sie so lange Kleider gehabt und darauf wurde dann der Gürtel genommen, der hat alles zusammengehalten. Das ist das Band der Vollkommenheit. Liebe und Vollkommenheit in einem Satz. Das ist doch wie in dem Gespräch mit dem reichen Jüngling. Wenn du vollkommen sein willst. Ist übrigens total spannend. In Matthäus kommt dieser Begriff Vollkommenheit auch öfters vor und immer im Zusammenhang mit Liebe. Matthäus 5, 48, wo Jesus sagt, ihr sollt so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was ist der Kontext von dieser Aussage? Euch ist gesagt, ihr sollt eure Freunde lieben, eure Feinde hassen. Ich sag aber, liebet eure Feinde. Ihr sollt so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebe und Vollkommenheit kommt immer im Zusammenhang mit Liebe vor. Vollkommenheit kommt nicht im perfekten Halten der Gebote drin vor. Denn ein liebloses Halten der Gebote ist kein Gebotehalten. Ist Sünde, möchte ich fast sagen. Das ist Heuchelei. Wir resultieren, die Gebote sind also dazu da, zu lieben, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Und du liebst Gott, indem du deinen Nächsten liebst. Was sagt Johannes noch in seinen Briefen? Wenn du sagst, du liebst Gott und hast deinen Bruder, bist du ein Lügner. Die Gebote sind nicht um seiner selbst willen da. Der Sabbat ist nicht einfach nur da, um ihn zu halten. Aber das ist doch der Grund, warum wir halten, oder? Ich glaube, dass wir Sabbat in seiner Tiefe nicht verstanden haben. Warum? Was ist unsere Hauptmotivation, Sabbat zu halten? Weil er richtig ist. Steht ja in den Geboten. Aber haben wir von der Tiefe, von dem Segen, von dem, was damit verheißen wird, was? Ich glaube ich nicht. Das fehlt mir in der Gemeinde. Da möchte ich noch mehr. Nur weil es richtig ist, ist, glaube ich, zu wenig. Wenn wir durch das Halten der Gebote das eigene Sicherheitsgefühl, die eigene Heilsgewissheit sicherstellen, haben wir das Gebot nicht gehalten. Eigentlich betreiben wir Werksgerechtigkeit dann. Ich möchte diesen Sachverhalt mit einem Zitat illustrieren. Und das Zitat kommt von einer Frau, die bei manchen Leuten vielleicht Zorn hervorrufen wird. Wenn ich das Zitat bringe, sage ich nicht damit, wow, alles, für was die Frau steht, ist super. Das ist nicht mein Punkt. Hätte jeder dieses Zitat bringen können. Aber es war halt sie, Mutter Teresa. Ich habe übrigens einen hohen Respekt vor dieser Frau. Gewaltig, was sie geleistet hat. Ein ganz normaler, gläubiger Mensch, wie jeder andere auch. Hat die Glaubenskrisen gehabt und alles. Hat sehr stark tief nachgedacht, ja. Und sie hat folgenden Satz gesagt, der hört sich jetzt auch sehr katholisch an, der Satz, ja, aber ich übersetze den ins Adventistische gleich nochmal. Sie hat folgendes gesagt. Ich werde fortwährend im Himmel fehlen, um für diejenigen ein Licht zu entzünden, die im Dunkeln leben. Was sagt sie hier eigentlich? Der Wunsch oder der Drang, selbst unbedingt in den Himmel kommen zu wollen, den hat sie zurückgestellt, vor ihrem Willen den Dienst auf dieser Erde so zu vollziehen, damit sie anderen den Weg zum Himmel zeigen kann. Das ist für mich tief beeindruckend gewesen. Das habe ich, also von mir kenne ich das nicht. Ich will in den Himmel kommen. Also ich würde, glaube ich, nicht meinen Platz im Himmel aufgeben für jemand anderen. Mutter Teresa hat gesagt, ich würde das tun. Und wenn ich die Bibel angucke, also der Satz hat mir Dinge geöffnet für die Wahrheiten der Bibel. Jesus hat nichts anderes gesagt. Mose hat nichts anderes gesagt, ja. Gott wollte das Volk einstampfen, ja, und Mose sagt, na stopp, nicht das Volk, nimm mich, aber mach mit dem Volk weiter, bitte. Das ist doch spannend, oder? Und Jesus sagt in Markus 8, Abvers 34, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Genau der gleiche Satz, den er dem reichen Jüngling gesagt hat. Und dann kommt, denn wer sein Leben retten will, oh ja, das wollen wir, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Ich habe immer gedacht, so Selbstverleugnung, ich darf keinen Lamborghini, Ferrari, Porsche fahren und keine Rolex tragen und kein iPhone besitzen oder so. Das hat mit viel mehr zu tun. Ja, da, wo ich meinen größten, meinen letzten Sinn dranhänge. Vielleicht ist es für jemanden ein iPhone, ja. Aber ich glaube, wir sehen da so Heilsgewissheitssachen dran. Und da sagt Jesus, der verleugne sich bitte selbst. Jesus tut die Aussage übrigens direkt im Anschluss seiner ersten Ankündigung, dass er leiden wird. Das macht Jesus ja dreimal. Jesus kündigt seine Leiden, seinen Tod dreimal an. Und als er das erste Mal das macht, danach sagt er das. Und wenn einer übrigens den Weg gehen möchte, den ich gehe, der verleugne sich selbst, bis zum Tode eigentlich. Völlig frei von der Angst, das eigene Heil zu verlieren. Völlig frei davon. Welch ein Kontrast zu der Frage, die die egozentrische Sichtweise unseres Christseins doch offenbart, wie komme ich in den Himmel, oder? Ich habe euch auch ein Zitat von Schwester Weid mit reingebracht, als Gegengewicht, von dem Buch Leben Jesu. Aber sie schreibt genau das Gleiche eigentlich. Und zwar aus dem Kapitel, wo sie über den reichen Jüngling schreibt. Der letzte Satz in dem Kapitel heißt, die Freude, Seelen erlöst und für immer errettet zu sehen. Das ist der Lohn derer, die in den Fußspuren Jesu wandeln, der gesagt hat, folge mir nach. Der Nächste im Blick. Ja? Wir sind genauso dazu aufgerufen, uns dem Nächsten zuzuwenden. Das ist Gottesdienst. Das Heil des Nächsten im Blick zu haben, nicht unser Heil. Darum hat sich Jesus schon längst gekümmert. Wie klein ist unser Glaube manchmal, dass wir vielleicht sogar denken, dass das Verständnis vom Gesetz, das wir haben, uns vom Nächsten trennt. Aus Angst, wir würden dann unser Seelenheil verlieren. Wir glauben daran, dass wir aus Gnaden errettet werden, aber das gerettet bleiben, das erarbeiten wir uns mit Furcht und Zittern und der Wahrheit und dem Halten des Gesetzes. Und das ist nichts anderes als verkappte Werksgerechtigkeit. Was Jesus dem jungen Mann eigentlich gesagt hat, ist, geh und liebe. Wenn wir das ganze Gespräch in einem Satz, in einem kurzen Satz zusammenfassen wollen, heißt es, geh und liebe. Es wird dich alles kosten. Vielleicht sogar deine Heilsgewissheit. Vielleicht wirst du sie aber auch über diesen Weg erst finden. Jetzt können wir sagen, okay, stimmt das eigentlich alles, was Erik uns hier sagt? Wer redet mit dem reichen Jüngling? Jesus, klar. Hier reden eigentlich zwei reiche Jünglinge miteinander. Jesus war ungefähr genauso alt wie der reiche Jüngling. Ja. Die waren so zwischen, um die 30 herum waren die. Jesus war sehr reich, der Schöpfer des Universums. Und Jesus ist eine Autorität. Ja. Ist Gott. Und wisst ihr, wo das Gespräch stattfindet? Wo dieser junge Mann Jesus begegnet und die Frage stellt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Auf dem Wege nach Jerusalem, und zwar auf dem letzten Wege nach Jerusalem. Eine oder zwei Wochen später ist Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten. Und auf dem Wege, wissend, was ihm passieren wird, antwortet er dem jungen Mann: Verleugne dich selbst bis zum Tod. Vielleicht ist die Frage, wie du in den Himmel kommst, gar nicht so wichtig. Vielleicht ist die Frage, was du für deinen Nächsten tun kannst, viel wichtiger. Jesus ist nicht nach Jerusalem eingeritten und hat gedacht, okay, die Menschheit, die rette ich jetzt, aber wie komme ich dann wieder in den Himmel? Ja, er hing nicht am Kreuz und hat gesagt, das habe ich jetzt getan, aber wie komme ich jetzt bitte wieder in den Himmel? Das ist ja fast lächerlich, mutig das an und dann schon wieder gotteslästerlich. Weil das nicht Jesu letztes Ziel war. Sein letztes Ziel war nicht der Himmel. Sein letztes Ziel war deine Errettung. Und er ist dafür gestorben. Er hätte das sogar gemacht, wenn er nicht auferstanden wäre. Und aus dieser Perspektive haut uns das vielleicht mal wieder vom Hocker, dass jemand für uns in den Tod gegangen ist. Geh und liebe. Wenn ihr diese lange Predigt auch in Auszügen vielleicht wieder vergessen mögt, diesen einen Satz vielleicht nicht. Geh und liebe. Amen.